Freund ist unser Jesus. Halleluja. Er ist König, Priester und Prophet. Und wenn du was brauchst, das ist die Adresse. Wende dich an Jesus. Ruf ihn an. Ruf ihn an, was dich bewegt. Mein Thema ist heute, was das Gebet vermag. Wir sollten viel mehr beten. Wir würden viel mehr bekommen. Viel mehr beschenkt werden. Viel mehr gesegnet werden über das Gebet. Aber bevor ich über das Gebet spreche, ich lade euch ein für morgen. Für morgen habe ich ebenfalls ein gutes Thema. Lebe ein gutes Leben. Und ich werde das Leben Jesu betrachten. Jesus in Nazareth, die 18 Jahre, sind die verborgenen Jahre des Lebens Jesu. Die wenigsten Leute wissen, was er dort gemacht hat. Er hat Häuser gebaut, beim Vater Josef gearbeitet, mit seinen Geschwistern im Sandkasten gespielt, da so vieles gemacht. Und dort hat er die Bergpredigt ausgelebt, das gute Leben. Und da, bevor er predigte, hat er zuerst alles selber experimentiert und probiert, was das alles soll. Entschuldigung. So, ganz herzlich eingeladen dann für Samstag, lebe ein gutes Leben. Am Sonntag wird das Thema sein, Jesus in deinem Leben. Jesus nicht nur im Sandkasten, nicht nur am Arbeitsplatz, Jesus nicht nur in der Gemeinde, Jesus nicht nur irgendwo draußen auf der Straße, Jesus in deinem persönlichen Leben. Das ist ganz arg wichtig. Gebet. Wenn du das begreifst, wenn du das verstehst, was Beten wirklich ist. Beten ist das Ursprünglichste im Leben eines Menschen. Wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter da in Turbulenzen kommt, da beten alle. Ob zu Allah, zu Krishna oder zu Jesus oder egal zu wem, sie beten. Auf jeden Fall, dass der Mensch weiß, hier hilft nur noch Beten. Oder wenn Bomben fallen, da wurde viel gebetet in den Bunkern nachts oder in den Kriegszeiten. Wir greifen gerne zum Gebet, wenn es nicht mehr geht, wenn es nichts mehr läuft, wenn die Ärzte nicht mehr helfen können, dann da hilft nur noch das Beten, nur noch das Beten. Der Mensch betet schon von Anfang an. Bevor er Burgen gebaut hat, Schlösser gebaut hat, hat er Altäre gebaut. Kain und Abel, wir wissen ja, diese zwei Brüder, die haben gebetet. Und eines, sein Gebet wurde angenommen, das andere Gebet wurde nicht angenommen. Und an dieser Basis, von diesem Punkt möchte ich einfach weitermachen. Wann wird unser Gebet angenommen? Wann beten wir effektiv? Wann bleibt unser Gebet im Himmel bei Gott? Oder wann gehen wir leer aus? Viele Menschen sind eifersüchtig und neidisch auf Menschen, die gesegnet sind. Mit denen ist etwas in ihrem Leben passiert. Sie haben eine Beziehung zu Gott. Sie lieben Gott. Sie sind in Einklang mit Gott. So, sie bringen die Voraussetzungen für ein erhörliches Gebet. Und deshalb sind sie gesegnet. Der Mensch betet, wenn er seine Ohnmacht sieht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, Gott hilf mir, dann fängt er an zu beten. Und ich möchte über die Stärke des Gebets heute sprechen. Weißt du, wie stark das Gebet ist? Das einfache kindliche Gebet, nicht irgendwie lateinisch, hebräisch, griechisch, nein, das kindliche Gebet, aber lieber Vater, dieses Gebet haut ein wie eine Bombe, wenn du kindlich beten kannst. Kindlich, ganz einfältig mit dem Herzen beten, nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Herzen beten, dann merkst du, wie leistungsfähig du plötzlich nach dem Gebet bist. Beter sind Weltenbezwinger. Wir sagen das so leicht, Weltenbezwinger, aber lass uns mal anfangen, Welten zu bezwingen, unsere eigene Welt, sich selbst zu bezwingen. Beter sind Weltenbezwinger, Wundervollbringer. Und beten kann jeder. Man muss wollen. Ich will mit Gott reden. Ich will mit Gott besprechen meinen Tagesablauf. Und deshalb ist so wichtig, fang gleich morgens an zu beten. Nicht erst, wenn es dir dreckig geht, wenn du in die Sackgasse steckst, nicht mehr rauskommst, nicht mehr weiter weißt. Bete noch bevor du in die Sackgasse reinkommst. So, dass Gott dich bewahrt. Beten ist das Vorrecht der Gläubigen. Es spielt keine Rolle, wie geistlich du bist oder wie fleischlich du bist. Beten kann jeder. Beten ist das ganz Normale, denn jedes Kind kann mit seinem Vater sprechen, ob es großes Kind ist oder kleines Kind ist. Natürlich, die großen Kinder kommen ganz raffiniert und die manipulieren den Vater oder die Mutter. Die kommen da und schwärmen was vor und so weiter. Aber ein kleines Kind kommt, sagt, Mama, mein Milch. Verstehst du, das ist auch Gebet. Mama, mein Milch. Meine Milch. Mein Schoppen, mein Schnuller oder was es auch immer ist. Also das ist auch Beten. Beten ist einfach Sprechen, nicht nur Denken. Viele, die stillen Christen, so die braven Christen, die denken viel. Die denken in ihren Gedanken, aber das bringt nichts. Richtiges Beten ist lautes Sprechen. Also schon das Erste, was ich sagen möchte, betonen möchte, also laut sprechen. Rufe mich an in der Not. Stell dir mal vor, wenn du beim Untergehen bist oder das Haus brennt oder du bist eingeschlossen, da wirst du nicht sagen, können Sie bitte helfen, ich brenne, verbrenne. Nein, da wirst du schreien, so laut wie es geht, bis dir die Stimme sogar versagt. Da wirst du rufen, rufe mich an in der Not, ich will dich retten. Jeder kann beten, da musst du nicht theologisch irgendwie vorgebildet werden oder irgendwie studiert haben, christlich sein. Beten kann jeder Mensch und das ist das Ursprüngliche, jeder kann zu Gott kommen, die Tür ist offen. Gebetserhörungen ist eine Sache Gottes, wie er danach die Gebete erhört, wie er dir hilft, wie er dir beisteht, was er macht. Aber beten, das darfst du. Du darfst Gott alles vortragen. Einfach ihm erzählen, wo dir der Schuh drückt, was dir fehlt. Und ein Zeichen der Gebets, dass wenn Gebete erhört werden, ist ein Zeichen dessen, Gott hat mich gehört, Gott hat mich verstanden, Gott hat mich angenommen. Ich bin durchgekommen bei Gott. Das ist also Zeichen der Gebetserhörung, wenn du Gebetserhörung erlebst. Und deshalb sammle die Gebetserhörung, dass du weißt, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Wir lesen da manchmal in der Bibel, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wie gibt er das? Verstehst du? Durch Gebetserhörungen. Dass du merkst und spürst, Gott ist da, Gott hört mich, Gott versteht mich, Gott hilft mir. Manchmal auch nicht. Weißt du, wenn Gott manchmal nicht hilft, ist auch Reden Gottes und Antwort Gottes. Was auch immer ist. Gott ist ein Hörer der Gebete, steht in der Bibel, in Jeremia. Er hört Gebete. Grundsätzlich, alle Gebete werden gehört. Nicht alle werden erhört, aber gehört werden sie alle. Verstehst du? Und alle Gebete, Gott ist ein Hörer der Gebete. Und wir müssen wissen, um was wir beten. Wenn wir den Willen Gottes kennen, denn dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht, so wenn du den Willen Gottes kennst, kannst du ganz anders beten. Wenn du aber nicht den Willen Gottes kennst, dann rätselst du und sagst, was soll ich beten? Kannst du mir sagen, worum soll ich beten? Jesus wurde von seinen Jüngern gefragt, Meister, lehre uns beten. Und dann hat er das Vaterunser ihnen beigebracht. Und im Vaterunser, Geschwister, steckt alles drin. Als ich Christ wurde, habe ich dieses Gebet für mich persönlich gelernt. Und zuerst konnte ich gar nichts anderes beten, wusste ich gar nicht, was ich beten sollte. Aber das Vaterunser, einfach durchgenommen, durchgesprochen, durchgekaut, verinnerlicht. Unser Vater, mein Vater, Gott ist mein Vater, mein ewiger Vater. Und da fing ich schon, Gott zu loben, zu preisen. Wir beten erhöhlich, wenn wir das Vaterunser Punkt für Punkt durchgehen und auch unser Gebet, persönliches Gebetsleben so aufbauen. Wir müssen zum Vater beten. Aber, lieber Vater, aber der Heilige Geist bringt uns zum Vater. Wie bete ich richtig? Ich bete zu Gott Vater im Namen Jesu durch den Heiligen Geist. Bisschen kompliziert, aber das ist theologisch. Also ich bete zu Gott, dem Schöpfer Gott, dem Erhalter des Lebens, der mich gemacht hat, der mich ins Dasein gerufen hat, im Namen Jesu und durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. So. Wichtig ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, wenn wir beten wollen, erhörlich beten wollen. Eine Beziehung zu Gott, die muss stimmen. Diese Beziehung muss stimmen. Ich muss ein Herz und eine Seele mit Gott sein. Nicht mit den anderen Leuten, sondern zuerst mal mit Gott. Was nützt es, wenn ich mit allen Leuten eins bin, wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten und so weiter, da wird Gott sie hören. Das mag stimmen, das ist in Ordnung, aber zuerst muss ich mit Gott eins sein. Gott muss mit mir einverstanden sein und ich mit Gott. Also wir müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Kein Schmu, dass wir Gott versuchen zu manipulieren. Oh, lieber Gott, mach das und das und das. Und dass ich mehr Erfolg habe, mehr Geld habe oder dass die mich mehr lieben, dass sie mich mehr verstehen. Nein, wenn wir beten, ich werde auf einige Punkte kommen. Jetzt sammle ich nur das mal und versuche es zusammenzubringen. Wir werden also zusammentragen. Es geht um Gott, wenn wir beten. Es geht nicht um mich und es geht nicht um dich. Wenn wir beten, es geht allein ausschließlich um Gott. Vater unser, mein Gott, geheiligt werde dein Name. Es geht um Gott. Wenn du das Vaterunser durchgehst, das bist du erst an fünfter Stelle irgendwo. Du bist da, und unser tägliches Brot gib uns heute. Du kommst erst unter fernen Liefen. Du bist nicht das Wichtigste. Im Gebet ist Gott der Wichtigste. Wenn du betest, es geht um Gott. Deine ganzen Gedanken kreisen um Gott, um seinen Namen, um seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht. Gott ist ein Geber aller guten Gaben. Und deshalb, wir sollen anfangen, systematisch richtig zu beten. Und das Vaterunser ist dein Leitfaden, wenn du es willst. Tod und Leben liegt auf der Zunge und das gilt auch für den Beter. Du musst aufspreche, nicht in Gedanken, ich denke, Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott. Nein, das musst du proklamieren. Das musst du hinausposaunen, herolden, dass Gott ein großer Gott ist und deine Bitten ihm vortragen. Nicht nur, hier hast du Gott. Verstehst du? Du musst definieren, was willst du von ihm? Bittet, so wird euch gegeben. Steht in der Bibel. Da steht nicht, wie das passieren wird, du musst nur bitten und es wird euch gegeben. Überleg einmal, was du bitten willst, bevor du bittest. Ist es wirklich mit Gott abgestimmt? Ist es im Willen Gottes? Dein Wille geschehe? Ist es wirklich die Bitte von Gott, die Gott will, dass ich bete? Manchmal sollten wir ganz andere Sachen beten. Wir sollten vielleicht beten, vergib mir unsere Sünden. Verstehst du, bevor wir anfangen zu beten, mach das und mach das, lieber Gott. Wir sollten um Sündenvergebung beten. Oder wir sollten zuerst mal ganz andere Sachen Gott sagen, die wichtiger sind, die nicht so vordergründig sind. Es ist so wichtig, dass wir die Bitten von ihm haben, er uns diese Worte in den Mund legt. Wenn du nur die Bitten Gottes, Jesu und des Heiligen Geistes aussprichst, dann läuft es viel besser. Spielend, leicht über das Gebet. Bitten nach dem Willen Gottes. Weißt du, bet Gott an und Gott weiß, was du brauchst. Du musst nicht immer vortragen, lieber Gott, ich brauche jetzt eine Heilung. Der Tumor muss weg, der böse Zahn muss gezogen werden. Oder ich brauche mehr Geld. Nein, wenn du Gott lobst und preist, Gott weiß, dass du kein Geld auf dem Sparbuch hast. Oder dass du faulen Zahn hast. Oder Gott weiß, all diese kleinen Tipperlein, die dich quälen. Preise Gott, die Kraft des Gebetes. Dann Betung, indem du Gott preist. Nicht auf deine Probleme schaust, sondern auf die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Gebet ist eine Macht, löst etwas aus in der unsichtbaren Welt, wenn es laut vorgetragen wird. Weißt du, leise Gebete lösen in der unsichtbaren Welt nichts aus, aber laute Gebete, rufe mich an in der Not. Hilfe! Da stehst du stramm. Hilfe! Verstehst? Da laufen alle gleich zusammen. Da kommt gleich die Feuerwehr. Da kommt der Sanitäter gleich. Verstehst du? Aber wenn du sagst, helfen Sie mir. Verstehst du, in deinen Gedanken? Mag lieb und nett sein, bist ein netter Mensch. Aber du musst schreien. Zu Gott musst du schreien. Als der Elende schrie, hat Gott ihm geholfen. Wir schreien viel zu wenig. Wir sind so penibel, so gebildet, so anständig, so brav. Gebet ist einfach, dass du deine Signale zu Gott sendest, dass der Himmel hört. Der Himmel ist manchmal ganz weit weg. Verstehst du? Unsere Bitten, unsere Wünsche, wir müssen ihm vortragen, Herr, hilf mir. Siehst du, wir verderben, haben die Jünger gebeten im Boot, die haben den Heiland gerüttelt. Wach auf, Herr Jesus. Schlaf nicht hier. Wir sind in großer Bedrängnis. Bitte hilf uns. Peter, der soll seine Wünsche äußern, seine Bedürfnisse, seine Nöte dem Herrn bringen. Ich bete, wenn ich Not habe. Und dann schrei ich zum Herrn. Was glaubst du, was Not sei? Oder was Not ist wirklich? Wenn es um dein Leben geht, wenn es dir an den Kragen geht, an deine Gesundheit geht, wenn das Herz nicht mitmacht, wenn du keine Luft mehr kriegst. Meistens, wir beten immer nur aus materialistischer Sicht. Oh Gott, ich brauche das. Guck mal, der Nachbar hat schon ein neues Auto gekauft, ich müsste auch ein neues Auto haben. Oder eine neue Wohnung, ein anderes Handy, einen neuen Computer. Verstehst du, wir bringen lauter materielle Dinge. Es geht nicht um materielle Dinge, es geht um Gott. Es geht um Gott, nicht um sichtbare Dinge, nicht um die sichtbaren Belange dieser Welt. Und es hängt auch mit den sichtbaren Belange der Welt, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, Bekannten. Weißt du, wir reden viel zu viel über Probleme, anstatt dass wir über Gott reden. Und Gottes Seite ist das Geben. Du darfst du da ihm alles ausbreiten, dein Herz vor ihm ausschütten, mit ihm kommunizieren. Und du kommunizierst mit der unsichtbaren Welt, weißt du, beten. Du siehst nichts. Wo ist der liebe Gott hier? Siehst du den lieben Gott? Du kannst Gott nicht auf dem Tisch hier ausbreiten. Weißt du, du musst im Glauben anfangen zu beten. Nicht sehen und doch sehen. Rufe mich an in der Not. Deshalb musst du laut rufen, dass du wenigstens durch die Decke kommst. Rufe mich an. Beten ist Audienz bei Gott zu haben. Und wenn du Audienz bei Gott bekommst, und das ist das Wichtigste, deshalb diese Anbetung, Majestät, herrlicher Gott, mächtiger Gott. Verstehst du, du lobst zuerst den Herrn und beugst dich vor ihm und was weiß ich, was du machst. Legst dich hin vor ihm und Und dann sagt der Herr, was willst du, mein Kind? Dann darfst du deine Anliegen ihm vortragen. Bevollmächtigt beten. Weißt du, dein Auftrag ist, die Bitten zu äußern, vorzutragen, was die bewegt, aber zuerst musst du durchkommen. Vielfach kommst du gar nicht durch. Du weißt schon, beim Telefonieren ist es so, da wählst und wählst, ständig besetzt. Oder der andere hebt nicht ab. Da willst du ins Amt irgendwo und das wird nicht abgehoben. Aber probieren und nochmals probieren, bis du durchkommst. Und das ist auch im Gebet so. Oh, Gott hört mich nicht. Nein, hast du genug probiert? Am nächsten Punkt werde ich irgendwann mal betrachten, am Gegenschluss hier. Geduld tut euch Not. Geduld ist eine Tugend. Anhaltendes Gebet. Die eine Frau da, die den ungerechten Richter da bedrängte, um ihres Geilens willen, die ging ihm auf die Nerven. Echtes Beten ist Gott auf die Nerven gehen. Meister, ich stehe wieder hier vor deiner Tür und klopfe an. Ich bin schon wieder in Not. Die Art und Weise der Gebetserhörung müssen wir dann Gott überlassen, wie er das macht. Aber wir müssen zuerst mal kommen, ihn anbeten, zuerst mal durchkommen, dass wir mal ihn an der Strippe haben. Und es dauert eine ganze Weile, bis du Gott an der Strippe hast. Dann musst du ihm freie Hand lassen und sagen, machen Sie, was Sie wollen, lieber Gott. Das ist jetzt dein, aber ich habe dir vorgetragen. Und dann musst du nur einen Satz sagen. Wenn du mal durchgekommen bist, dann musst du nur einen Satz sagen. Das reicht vollkommen aus, da musst du keinen Roman erzählen. Das geht dem lieben Gott auf die Nerven, in aller Liebe. Aber zuerst mal durchkommen, Geschwister. Und das ist A und O im geistlichen Leben. Die Beziehung, den Kontakt herstellen. Wie sollen wir beten? Im Glauben und im Vertrauen, wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere. Die Bibel sagt, ein Zweifler denke nicht, dass er was bekomme. Wir sollen ohne Zweifel sein. Und was ist Zweifel? Gott in Frage stellen. Will Gott mir das überhaupt geben? Wenn du schon so zu Gott kommst, brauchst du gar nicht beten. Will Gott mich heilen? Will Gott mich befreien? Will Gott mir helfen? Will Gott mich versorgen? Will Gott mir beistehen? Gott sagt, ich will, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich will dich heilen, ich will dich freimachen. Zweifel ist Gott in Frage stellen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, fragt der Engel damals beim Abraham. Bei Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, wenn wir beten, wir sollten im Glauben beten, das schafft mein Gott. Nur wenn ich durchkommen könnte, nur wenn er mich hören würde, nur wenn wir von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen würden, da würde das Wunder passieren. Der Beter soll einfach sagen, was er braucht, aber bis er soweit ist, dass er sagt, vergeht sehr viel Zeit. Da musst du bohren und bohren und pressen, bis du da den Durchbruch schaffst, bis da durchkommst, bis da dein Loch in der Wand ist, bis du in das Schloss Gottes eingelassen bist oder in diesem Palast, im Tempel Gottes. Und dann, wenn du drin bist, überlass Gott die Resultate. Aber erst, wenn du drin bist. Und das große Problem ist, dieses Durchbeten. Christen haben verlernt, durchzubeten. So lang vor Gott zu knien, bis Gott antwortet, bis Gott hilft, bis Gott beisteht, bis Gott eingreift. Und dann, wenn du einmal durchgekommen bist, in ein paar Sekunden, Gott hat dich gesehen, ach komm, das haben wir schon, das werden wir schon erledigen. Das wird schon gehen, das klappt schon. Verstehst du? Dann hast du die Gewissheit, das Zeugnis des Heiligen Geistes, es wird alles recht werden. Aber bis du da durchgekommen bist, das Gebet ist eine Kraft, aber zuerst mal musst du durchkommen. Und da musst du arbeiten. Und immer wieder versuchen, und immer wieder versuchen, und dann nicht suchen nach Erklärungen, warum hört er mich nicht? Ja, weißt du, es gibt so viele Argumente, die dir der Teufel in den Kopf setzt. Weißt du, vielleicht ist er in Urlaub, vielleicht kocht er jetzt eine bestimmte Brei, oder was weiß ich, vielleicht ist er beschäftigt mit anderen. Mit den Israeliten oder was weiß ich, mit den Indern, mit den Russen oder Chinesen. Verstehst du, wir können da so viele Argumente bringen, warum Gott mich gerade nicht jetzt hört. Der Teufel versucht uns alles Mögliche einzuflößen. Es ist wichtig, dass du weißt, Gott ist ein Hörer der Gebete, aber ich muss bis zum Hörer kommen. Den Hörer zuerst mal bekommen. Verstehst du, was nützt es, wenn ich den Hörer nicht kriege? Ich weiß, dass Gott mich hört, aber ich kriege ihn nicht herbei. Und jetzt, wenn du ihn hast, dann erwartet, dass Gott dich hört, dass was passiert. Und dann wartet, wie geht's jetzt weiter? Wird er mir Hilfe schicken? Meistens schickt er dir keine Hilfe. In aller Liebe. Er gibt dir Anweisungen. Er gibt dir Arbeit. Oder er sagt, warte. Oder er gibt dir Aufträge. Weißt du, wenn du betest, du kriegst irgendetwas, was er dir sagt. Mach das und das. Oder er gibt irgendjemand anderen eine Anweisung, dass der jetzt kommen soll und dir helfen soll. Weißt du, wie erhört Gott Gebete? Er beauftragt Leute, aber manchmal sind die Leute gar nicht gehorsam, das zu tun, was Gott dem oder jenem aufgetragen hat. Und da geht wieder was verloren. Und wir haben ja gesungen, wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet. Da betet eigentlich der, der jetzt einem helfen sollte, der einem beistehen sollte, der einen unterstützen sollte, der ist zu faul, der liegt im Bett und steht nicht auf. Und tut nicht das, was Gott ihm sagt. Bitte gehen Sie und helfen Sie dem Herrn, man tut es. Verstehst du? Der sagt, nee, der soll selber arbeiten und selber kämpfen. Aber Gott hat, du hast gebeten, du hast Gott den Auftrag, Gott anheimgestellt, Gott befohlen die Sache. Und jetzt hat Gott irgendjemanden den Auftrag gegeben. Und der tut's nicht. Was glaubst du, wie viel Heil verloren geht? Wie viel ungelöste Dinge einfach dahinflöten? So. Erwarte Gottes Eingreifen, dass Gott sich einmischt und dass Gott so lange, wenn der nicht will, dann vielleicht jemand anders, dass er beauftragt und vielleicht sogar jemand, ein Ausländer, der nicht einmal die Sprache kann, der kommt und hilft, weil der Einheimische nicht bereit war zu kommen und zu helfen. Weil er von den Auftrag bekommen hat als erstes, aber der hat es nicht getan. Und so ist, wie Gott manchmal arbeitet. Warum manchmal Gebetserhöhungen so lange dauern? Ja, versuch herauszufinden, warum dauern manche Gebetserhörungen so lange, bis es greift, bis es passiert. Da gibt es so viele Blockaden. So, vielleicht, wenn du betest und du hast Gott gefragt, dann führt er dich. Dann leitet er dich. Und das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Oder vielleicht macht er ganz was anderes, so wie der Apostel Paulus. Der konnte bestimmt beten, vielleicht besser, wie wir alle zusammen. Und er hat ein Problem gehabt, ein Pfahl im Fleisch. Wie heißt es einfach mal im Korintherbrief? Ich habe dreimal gefleht, Herr, nimm es weg. Und der Herr hat es nicht weggenommen. Und weißt du, was Gott zu ihm gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht nimmt es Gott dir gar nicht weg, sondern er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lebe damit. Ich weiß nicht, was sein Problem war. Vielleicht waren es Augen, vielleicht hat er epileptische Anfälle gehabt. Alles ist drin von seiner Biografie, von seiner Geschichte her. So, dass er mal blind war und 3 Tage nicht sehen konnte oder dass die Augen schlecht waren, dass da das und das vergessen oder mal liegen gelassen hat. Wir haben einige Geschichten so, wo wir vermuten, das könnte gewesen sein, dieser Pfahl im Fleisch. Oder dass er ständig verfolgt wurde und von den Juden insbesondere. Also es gab irgendwelche Gründe. Aber Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Mach da kein Drama draus. Und quäl dich nicht unnötig. Wir können uns manchmal beim Beten auch unnötig quälen, weil wir die Antwort Gottes nicht akzeptieren. Leb damit. Leb damit. Agier damit. Handle damit. So, es gibt Gebetsverstärker. Auch ganz nebenbei schnell. Also wenn Gott manchmal nicht hört, dann gibt es Gebete in dem Namen Jesu. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, in meinem Auftrag, das heißt also den Wunsch Jesu erfüllen, bitte im Namen Jesu. Ist das wirklich Jesu Auftrag, dass du das und das erbittest und drum oder um dieses flehst? Und deshalb, wenn du dann sicher weißt und überzeugt bist, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Weg, dann sprich laut aus, dass alle Welt hören soll. Ich brauche. Und dann sag, was du brauchst. Herr, und ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir. Es wird werden, was du versprochen hast. Lautes Aussprechen. Lukas Kapitel 11, Vers 2. Und Jesus sagte hier, er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, nicht so denkt oder so murmelt oder was auch immer ist, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und. Dann sprecht, dann soll man laut sprechen. Das Beten ist nichts Stummes oder etwas, wo man nur in sich selber gekehrt beten. Das kannst du, wenn du unterwegs bist und bedrängt bist von Leuten ringsherum, dann kannst du so Stoßgebete sagen. Aber besser ist, du gehst auf die Toilette und du betest auf der Toilette dann laut und sagst, lieber Heiland! Ja. Proklamiere. Beten ist proklamieren, öffentlich bekennen, aussprechen. Markus 11, Vers 3. wenn jemand zu euch sagen wird, also wenn jemand, und es geht da um den Esel, wenn jemand zu euch sagt, was macht ihr da, was erlaubt ihr euch da, dann sollst du sprechen, der Herr bedarf seiner. Dann, weißt du, dann ist er erledigt. Der Herr bedarf seiner. Das ist im Namen Jesu beten. Der Herr bedarf es. Ich brauche das. Das ist nötig. Ich muss es haben. Der Herr bedarf. Was würde Jesus ohne den Esel machen? Da kannst du zu Fuß gehen. Aber das ist nicht nach der Bibel. Das ist nicht prophetisch. Das ist nicht, was Gott vorgesehen hat für ihn. Also der Herr bedarf seiner. Und er wird wieder zurückschicken, wenn er da geritten ist. Wer erhörlich beten will, der muss also mit dem stummen Geist fertig werden. Geschwister, so viele Christen haben den stummen Geist, dass sie lassen lieber andere für sich beten, aber sie selber machen das Maul nicht auf. Entschuldigung. Verstehst du, sie müssen selber das Maul aufmachen. Rufe mich an. Rufe mich an. Lukas 11, Vers 14. Und er trieb einen bösen Geist aus. Und guck mal, was der böse Geist ist. Es ist nicht nur, dass jemand kratzt und schreit und tobt oder sich blöd benimmt oder schäumt aus dem Mund. Nein, es war ein stummer Geist. Der stumme Geist. Die moderne Christenheit ist besessen von diesem stummen Geist. Als der Geist ausfuhr, redete der Stumme. Oder beim Paulus heißt es, als er dort blind in Damaskus war, siehe, er betet. Siehe, er betet. Hat er Jude Saulus da nicht gebetet, der war Weltmeister im Beten. Also die Juden sind ja Weltmeister im Beten, da Gebete runterleiern. Aber hier war ein ganz anderes Beten. Jetzt betet er mit dem Herzen. Siehe, er betet. Endlich mal macht er das Maul auf. Endlich sagt er das, was ihn bewegt. Herr, ich bin blind, ich sehe, ich schicke doch jemanden, der mir die Augen öffnet. Ja, jetzt sagt er die Wahrheit, um was es wirklich geht. Schicke jemanden. Und dann wird der Ananias geschickt. Geh und öffne ihm die Augen. Echte Gebete sind Befehle. Echte Gebete und Befehle, die erteilt man. Dann sagt man, hau ab! Das ist ein Befehl für den Hund oder für wen auch immer. Für die Dämonen, für die unreinen Geister. Das ist ein Befehl. Das sind Anweisungen, auch Dinge für die geistliche Welt. Und er wird seinen Engeln befehlen, dann dir zu helfen und dir zur Seite zu stehen und ja dich weiterzuleiten und zu führen. Der Gedanke allein reicht nicht aus. Es ist der Anfang des Gebets, der Gedanke. Der Gedanke ist der Anfang des Gebets, aber es ist kein Gebet. Nicht nach der Bibel. Vor dem stillen Gebet, nur einfach den Kopf senken und so weiter, ein bisschen vor sich was hinmurmeln, hat der Teufel keine Angst. Vor stille Gebet hat der Teufel keine Angst. Hat er keine Angst, keinen Respekt. Psalm 4, Vers 2. Erhöre mich, wenn ich rufe. Nicht nur, wenn ich denke an dich. Erhöre mich, wenn ich zu dir rufe. Gott, meine Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Weißt du, wir müssen in Not sein, wenn wir beten, und dass wir uns an Gott klammern, an Gott anhängen und auf Gott bedrängen. So wie diese Frau, den Richter, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und dann sollst du mich preisen. Dann sollst du mich preisen, rufe mich an. Zuerst musst du mal anrufen und dann kannst du Gott loben und preisen und in die Hände klatschen und Halleluja sagen. Wenn ich ins Restaurant gehe und esse, ich bezahle nicht dem Kellner gleich für das Essen, ich bezahle dem Kellner erst, wenn ich gegessen habe. Und wenn es mir geschmeckt hat. Und genauso sollten wir auch als Christen. Wir sollten nicht so töricht sein, Gott schon preisen für Dinge, die wir noch gar nicht haben. Das ist schizophren. Wir sollen Gott anbeten. Wir sollen an ihn glauben, unseren Glauben ausdrücken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wenn ich anklopfe, es wird mir aufgetan. Aber dann den Herrn preisen, wenn die Tür aufgetan wurde. Und nicht, solange die Tür noch zu ist. Da stehst du da, oh Herr, ich preise dich, die Tür ist offen, Halleluja. Und ist zugenagelt. Verstehst du? Oder zugemauert. Aber wir sind manchmal so töricht. Stehen vor der Tür, preisen Gott und der Teufel lacht sich eins. Wir sollen vernünftig sein. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du sollst mich preisen. Erst wenn du gegessen hast, dann darfst du Danke sagen, Jesus. Weißt du, Psalm 86, Vers 7. In der Not rufe ich dich an. In der Not rufe ich dich an. Wir sollen dorthin kommen. Gott ist ein Nothelfer. Und Psalm 61, Vers 3. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Jetzt stell dir mal vor, vom Japan. Du bist in Not in Japan. Was würdest du machen? Wie würdest du rufen von Japan? Und Gott, der liebe Gott, sitzt in Berlin. Verstehst du? Da musst du schreien. Alle Register ziehen. Und genau das ist, rufe mich an. Du musst als Kind Gottes beim Beten alle Register ziehen. Und dann ins Volle. Und dann ins Volle. Rufe mich an. Weißt du, was rufen ist? Alarm schlagen. Alarm schlagen. Es brennt. Weißt du, wenn du Alarm schlägst, dann passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Wenn du nur so vor dir hinmurmelst, dann schläft der Teufel weiter. Aber wenn du Alarm schlägst, dann ist die unsichtbare Welt mobil. Da kann der Teufel nicht mehr schlafen, die Engel können nicht mehr schlafen und da fragen sie alle, was ist da los? Sogar die Menschen in deiner Umgebung fragen sie, was ist mit dir los? Was ist passiert? Wo brennst? Rufe mich an. Ich will euch nur Mut machen, Geschwister. Wir müssen manchmal lernen, durchzubeten. Manche sagen, nicht den ganzen Tag, dass wir krakeelen. Nein, aber es gibt Situationen, wo wir zu dem Herrn rufen sollen. Und dann wird erst die unsichtbare Welt aktiv. Und zwar die böse und die gute. Wenn du rufst, wenn du anfängst zu beten, ist der Teufel los. Auf der einen Seite. Aber auch der Himmel, Halleluja. Beides wird aktiviert, wenn du betest. Dann wird der Teufel gestört durch deine Gebetszeit. Da versucht er alles zu unternehmen, damit dein Gebet aufhört. Psst, nicht so laut, da kommt eine fromme Feuerwehr. Verstehst du und sagst, bitte, musst du so laut schreien? Ja, das tut dir weh. Du willst gesund werden. Du willst frei werden. Du willst wohl sein in deinem Leben. Und der Teufel versucht mit allen Tricks und Mitteln zu verhindern, dass du nicht schon schreist. So wie der blinde Bartimäus dort. Sogar die Jünger Jesu sagten, hör doch auf zu schreien. Aber der schrie noch lauter. Der schrie noch lauter, dieser Blinde schrie noch lauter. Und Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. Ja, hört doch auf. Der Meister hat so viel zu tun. Aber der betete und aufgrund des lauten Schreiens und Rufens und dass er sich aufmerksam gemacht hat, haben die Jünger sind nervös geworden und der Herr Jesus ist stehen geblieben und sagt, was willst du von mir, dass ich sehend werde? Und das ist der Moment, wo du beten sollst und ihm sagen, was du brauchst. Aber zuerst mal, Herr, erbarm dich meiner, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Siehst du, da ist Anbetung drin. Sohn Davids, König Jesus, da ist Anbetung drin. Und dann bleibt der König stehen. Und solange der König nicht steht, brauchst du nicht bitten. Erst wenn der König Halt gemacht hat und sagt, ja, was kann ich für dich tun? Das ist der Moment, wo du dann deine Bitte, dein Anliegen, dein Problem Gott vorträgst. Herr, ich brauche das, dass ich sehend werde. Und da musst du nicht mehr schreien. Da musst du nicht mehr laut rufen. Da kannst du ganz, ganz sachlich zum Herrn gehen und zum Herrn kommen und sagen, ja, Herr, siehst du es. Aber zuerst musst du dich aufmerksam machen. Und das ist ein Teil des Gebetes, dass du vor Gott Aufmerksamkeit erregst. Aber der Satan trickst ja aus, versucht dich zu verunsichern, wo es nur geht, damit du ja nicht erhörlich betest. Er versucht dir den Boden unter die Füße wegzunehmen. Er versucht dich zu verhindern. Dann sagst du, jetzt guck mal, jetzt bete ich schon so lange, jetzt rufe ich schon 3 Jahre oder 30 Jahre. Was weiß ich, jetzt schreie ich um Hilfe und es kommt keine Hilfe. Nein, Gott testet. Weißt du, der Teufel versucht, dich aufzuhalten, damit du ins Schleudern kommst. Gott will sehen, ist es dir wirklich ernst, dieses zu bekommen oder nicht? Ist es dir wirklich ein Anliegen oder nicht, dass du die Gebetserhörung bekommst? Dann kommen Menschen, die dich ins Zweifeln bringen. Also weißt du, das war damals, aber das ist nicht mehr heute. Und dann sagst du ja, ich traue mir gar nicht mehr, Mund aufzumachen. Aber du solltest deinen Mund weit aufmachen vor Gott. Dich nicht genieren und sagen, Herr, alles, was du hast, ich will haben. Das ist Gebet. Alles, was du hast. Weißt du, da werden dann die Beter verleumdet, verachtet, unglaubwürdig gemacht. Der Teufel versteht ganz raffiniert, die Christen madig zu machen. Guck mal, der schreit und der betet. Ich habe in Süddeutschland in Stuttgart jemanden in der Gemeinde gehabt, der konnte ich Altarruf machen mit, für was ich wollte. Bekehrung, der war vorne. Für den Heiligen Geist war er vorne. Für was, egal was ich machte. Und dann irgendwann, die Leute haben gesagt, guck mal, der geht jedes Mal nach vorne. Und lässt sich mit sich beten. Und der ist doch schon längst Christ und schon längst bekehrt und was weiß ich. Dann habe ich gesagt, Bruder, warum gehst du jedes Mal nach vorne? Weißt du, ich warte auf den Durchbruch, bis der Durchbruch kommt in meinem Leben. Also das, ich habe noch nicht den Durchbruch in meinem Leben. Deshalb werde ich so oft und so lang und so weit nach vorne gehen, bis ich den Durchbruch erlebe. Und das hat gedauert, eine ganze Weile. Fast drei Jahre ging das. Immer stand er vorne, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ist der schon längst bekehrt? Der schon längst getauft? Der schon längst, was weiß ich, gesegnet worden mit allen möglichen Segnungen? Aber der hat noch nicht den Durchbruch bekommen. Du brauchst den Durchbruch. Und deshalb musst so lang kommen, bis der Durchbruch da ist. Bete im Namen Jesu. Noch so ein paar Hilfsmittel, Gebetsverstärker. Bete in Sprachen. Wenn du in Sprachen betest, kann der Teufel deine Gebete nicht abhören und dich nicht ablenken. Fang an, in Sprachen zu beten. Mit deinen Nöten, dein Problem. Und denk dein Problem nur kurz an und dann bete in Sprachen. Und der Heilige Geist wird es übersetzen. Und der Heilige Geist wird Gott vortragen. Denn er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen vor dem Thron Gottes. Bete im Geist. Und zwar, auch wenn manchmal, wenn du richtig anfängst zu beten, wirst du zuerst mal, am Anfang wirst du Blödsinn zusammenbeten. Entschuldigung. Wirst du ganz komische Sachen zusammen leiern. Aber dann wird plötzlich fängst du Worte zu sprechen, die aus deinem Herzen kommen. Nicht mehr aus deinem Kopf, sondern aus deinem Herzen. Und dann bedenke, was das Gebet vermag. Das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ist es dir wirklich ernst, dass Gott dir hilft, dass Gott dich heilt, dass Gott dich befreit, dass Gott dir beisteht? Das muss dir klar werden. Mein Gebet ist ernst und ich werde dich nicht lassen, bis du mich nicht segnest, wenn es noch 3 Jahre, noch 4 Jahre oder wie beim diesem Jakob, die Sonne bricht schon an. Verstehst du? Und dann sagte ich, lass dich nicht, du segnest mich denn. So lang dranhängen an der ganzen Geschichte und ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Was du nicht erreichst und denkst jetzt, das habe ich nicht geschafft. Gott hat was erreicht in deinem Leben. Auch wenn du 3 Tage, 3 Stunden, 3 Jahre oder 30 Jahre gebeten hast. Gott hat schon was erreicht in deinem Leben. Glaub mir das. Das siehst du gar nicht so, das erkennst du gar nicht. Aber Gott hat in dieser Zeit des Wartens, des Kämpfens, des Ringens, auch wenn es im Fleisch war, vieles war im Fleisch, du hast jede Bibelstunde, jede Gebetsstunde, jede Versammlung, jeden Altarruf genützt, um Gott zu suchen. Aber da ist deine Beziehung zu Gott immer innerer geworden. Die Leute sagen, hör auf damit. Und je mehr die gesagt haben, hör auf damit, desto mehr hast du angefangen und weitergemacht. Verstehst du? Es geht um deine Verbindung mit Gott. Und es ist so etwas Wichtiges, diese Verbindung mit Gott, die musst du zuerst bekommen. Das ist der Durchbruch, um das geht es. Und sobald du die Verbindung mit Gott hast, dann hast du alles, was du brauchst. Das geht mit links nachher. Aber die Verbindung, Bruder, Schwester, und die Verbindung mit ihm ist eine Sache der Liebe. Nicht der Worte, nicht der Gefühle, eine Sache der Liebe. Liebst du mich? Fragt Jesus den Petrus. Die Verbindung mit Gott ist keine Theorie, sondern eine Sache der Liebe. Wenn Gott etwas tut, dann tut er nur aus Liebe zu dir, weil er dich lieb hat, weil er es nicht lassen kann, dir nachzugehen und so weiter, weil er dir helfen möchte, das Beste für dich möchte. Aber die Verbindung entsteht durch Liebe. Und ich möchte einen Gedanken in den Raum stellen. Du solltest den Heiligen Geist bitten. Lieber Heiliger Geist, hilf mir, dass ich Jesus noch mehr lieben kann, noch besser lieben kann. Dass ich den Vater noch intensiver lieben kann. Und wenn die Liebe groß ist, die Liebe zum Vater, zum Heiligen Geist, zu Jesus, wenn die da ist, dann geht's dir gut plötzlich. Dann hast du dieses gute Leben, von dem ich morgen darüber sprechen will. Und deshalb bete um Liebe. Heiland, schenk mir Liebe zum Vater, Liebe zum Heiligen Geist. Er will, dass du dich um ihn nur noch nach ihm verlangst. Weißt du, die Sehnsucht ist etwas, was den Beter ausmacht. Die Sehnsucht nach Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Weißt du, du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast. Du hast schon eine Gebetserhörung. Gott hat dir geholfen. Hast 100 Euro bekommen gestern. Oder was weiß ich sonst noch. Er hat deine Not gesehen, dir geholfen. Aber das ist nichts. Es geht nicht um die 100 Euro oder 1000 Euro oder 100.000 Euro. Es geht, dass deine Beziehung zu Gott intensiver wird. Gott hört die Gebete seiner Kinder, aber seine lieben Kinder, die lieb zu ihm sind und die nett zu ihm sind. Und davon hängt so viel ab. In 2. Mose Kapitel 17, Vers 9 bis 15 ist eine Geschichte. Da kämpft Israel gegen Amalek, sind Feinde Gottes, die stehen in den Weg. Und du siehst, nicht mit Waffen, nicht mit materiellen Dingen wird der Sieg entschieden, sondern der Sieg wird entschieden, indem man die Hände hochhält. Vielleicht kannst du nicht viel tun. Aber dieser alte Moses, der hat seine Hände hochgehalten und da siegte das Volk Gottes. Vielleicht kannst du nicht viel tun. Du stehst auch da und sagst, Herr, ich hebe meine Hände zu dir. Ich erhebe meine Hände zu dir. Ich kann nichts tun. Ich bin hilflos. Und wann hebt man die Hände hoch? Wenn man sich ergibt als Armee. Wenn man kapituliert. Da hebt man die Hände hoch. Ich ergebe mich dir, Gott. Ich habe nichts. Und dann, wenn du so vor Gott ausgehalten hast mit emporgehobenen Händen, Herr, ich bin gar nichts. Hilf mir. Ich ergebe mich dir, ich kapituliere vor dir. Und du wirst merken, dass mit dir was passiert. Da siegt das Volk Gottes. Und sobald deine Hände wieder schlapp werden und sobald du nicht mehr wieder deine Hände oben hast, triumphiert der Teufel. Das ist das ganz einfach. Du musst nur die Hände oben halten. Vielleicht, wenn der Teufel in deiner Wohnung ist, bei dir zu Hause, bei manchen kommt der Teufel immer gerne nach Hause, macht Hausbesuche, da solltest du eines machen, die Hände hoch und durch die Wohnung rennen. Und die ganze Wohnung segnen und, nein, segnen. Du wirst gesegnet, wenn du die Hände hochhältst. Du preist den Herrn. Und weißt du, das ist ein Zeichen. Ich lobe dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich bete dich an, mein Gott. Als Moses die Hände hochhielt, siegte das Volk Gottes. Und sobald die Hände schlapp waren, siegte der Feind. Wenn du aufhörst zu beten, siegt der Teufel. Wenn du für jemanden betest, bete. Oder für irgendetwas betest. Bete, bis du Resultate hast. Du bestellst was oder wartest auf deine Suppe. Bis die geliefert kommt. Bis die kommt. Du wartest. Und du solltest Geduld haben. Warten, bis es kommt. Und noch etwas. Ich möchte dir Mut machen. Leg dir eine Liste an von Personen. Du sollst nicht die Personen durchkauen und alles erzählen dem lieben Gott. Der liebe Gott weiß, wie sie wohnen, was für Spitznamen sie haben und so weiter. Aber dass du die Leute Gott erwähnst. Und jedes Mal, wenn du jetzt den Markus, den Lukas, den Johannes, den Thomas, wenn du sie Gott erwähnst, weißt du, Gott kennt sie, Gott weiß mit Vornamen, wo sie sind, dann nimmst du in Beschlag. Wir sollten anfangen zu beten mit einer Gebetsliste, egal was passiert, egal ob sie bekehrt sind oder nicht, egal ob sie schon durch sind oder nicht, bete, indem du den Namen erwähnst, schon allein aussprechen, und zwar laut aussprechen. Markus! Oder Thomas, oder was es auch immer ist. Aber du sollst aussprechen. Und nicht nur denken, ich denke jetzt an dich. Weißt du, der Geist soll denken, das ist klar, aber der Körper muss aussprechen. Macht liegt auf der Zunge. Tod und Leben kommt über die Worte, über die Zunge. Wenn die Leute, die dir wichtig sind, dann nennst du sie mit Namen, dann proklamierst du diese Leute und erwähnst diese Leute und bringst sie vor dem Herrn. Wenn du sie liebst und diese Namen nennst, also Markus, dann liebt auch Gott den Markus, wenn der dir wichtig ist und dir was bedeutet. So, die Frage ist, warum du betest, für was du betest, was ist das Anliegen deiner Gebete? Bist du im Himmel bekannt, wenn du betest? Das ist ganz arg wichtig. Kenn dich der Himmel. Vielleicht kennt dich nur der Teufel. Aber kennt dich auch der Himmel, wenn du betest. Paulus kennen wir. Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Die Söhne des Käfers in Ephesus. Wer seid ihr? Kennt dich der Himmel. Und deshalb ist die Liebe zu Gott das Wichtigste. Dass du ihn liebst. Dass du eine Beziehung mit Gott hast. Dass du eine intensive Beziehung mit dem Herrn hast. Weißt du, es ist so wichtig, diese Beziehung mit Gott. Und dann bist du in der Gegenwart Gottes. Sobald du den Herrn kennst und durch in seine Gegenwart gekommen bist, dann kannst du ganz anders beten. Das ist ein Unterschied. Vor der Beziehung vor dem Durchbruch und nach dem Durchbruch. Dann sagst du nur ein paar Worte und es passiert. Deshalb, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Bewährt musst du werden, bis du in den Himmel ankommst, bis du dort bekannt bist. Beter sind Empfänger, sie hören seine Stimme, bekommen seine Anweisungen, bekommen Trost von Gott. Das sind Beter. Beter ist, weißt du, wenn du betest, du glaubst, du wirst den bekehren oder die verändern, da passiert gar nichts. Das Wunder passiert an dir selber. An dir passiert das große Wunder des Herrn. Und genau das ist, was du brauchst, diese Verbindung mit oben. Und mit dir passiert was, dass du die Dinge ganz klein siehst. Herr, ja, ich denke auch, ich bräuchte jetzt noch 100 Euro. Verstehst du? Oder ich bräuchte jetzt dies und jenes noch, Kleinigkeiten. Das machst du nebenbei. Ich werde nie vergessen, als ich mal in Stuttgart für ein Gemeindezentrum gebeten habe, und ich habe das auch bekommen. Es war ein harter Kampf hin und her mit dem Gemeinderat. Die wollten da ein Kulturräume schaffen und ich wollte ein Bethaus draus machen. Und diese Stadtverwaltung hat sich geweigert, es geht nicht mehr. Und dann rief die Zeitung an und wollte dann einen Bericht schreiben und hat auch einen Bericht geschrieben und dergleichen. Und ich sagte, sie werden diesen Bericht nicht bringen. Und dann, wie gesagt, dann kam es zum Mietsvertrag. Und in der Woche, wo die Zeitung bestreikt wurde, kam es zum Mietsvertrag. Dann sage ich, wir brauchen das noch in diesem Haus und wir brauchen neuen Aufzug, neue Treppen. Wir können auch nicht sofort alles bezahlen. Wir müssen ja die Räume renovieren. Dann sagt sie, gut, dann wohnen Sie ein halbes Jahr mietsfrei. Verstehst? Sowas gibt es nicht. Und dann habe ich noch eines gesagt: Wir können nicht jede Woche gekündigt werden. Also es muss schon auf langfristig dieser Vertrag sein. Ja. Dann sagt er, obwohl er kein Christ war, Sie sind hier so sicher wie Lazarus in Abrahams Schoß. Verstehst du? Und dann hat er, also bis vor kurzem haben die Räume gehabt, die Gemeinde dort in Stuttgart, die ich dort angemietet habe, bis sie was Eigenes gekauft haben nachher. Aber wie gesagt, sicher wie Lazarus in Abrahams Schoß. Du kannst also im Glauben beten und dann sprechen. Wenn Gott die Kontrolle übernommen hat, wenn Gott die Dinge in Hand genommen hat, dann kannst du noch weitere Sachen bitten. Wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen neue Fenster. So ging das permanent. 4 Stockwerke Haus, das war ein großes Gebäude, das war, was man verwalten wollte und bearbeiten musste. Das war die Druckerei von Kanzler Zeitung vorher gewesen. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Wenn du einmal durch bist, dann kannst du alles sagen. Aber bis du einmal durch bist, musst warten, bis der Kampf. Und es ging Wochen, Monate lang, dieser Kampf hin und her. Wenn die Verbindung mit oben stimmt, dann kannst du handeln und agieren, denn du handelst aus der unsichtbaren Welt heraus. Beten löst die Probleme, löst dich von den Problemen zuerst einmal. Das ist, was Beten bewirkt. Wenn du die Verbindung mit Gott bekommst, dann Gott bekommt den Überblick über dein Leben, was es auch immer ist. Wenn du mit Gott redest, das musst du gar nicht groß an die Glocke hängen. Wenn du mit Gott sprichst, was machst du in der Kammer, drüben, hinter der Tür? Du beredest mit ihm. Aber das ist das Durchbrechen. Dann redest du im Verborgenen und er wird es dir öffentlich vergelten. Wenn du betest, auch wenn du stammelst, wird Gott mit dir reden und zu dir reden und die Anweisungen geben, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's mit mir weiter? Was will der Herr? Und dann bekommst du Antworten. Und meistens kriegst du auch manchmal Antworten, die dir gar nicht gefallen und passen. Geh dorthin, geh zum Arzt und lass dich untersuchen. Verstehst du da? Geh zum Priester und zeig dich dem Priester. Da kriegst du Antworten, also die total nicht in deinem Konzept passen. Aber du bekommst Gewissheiten, du bekommst einen inneren Frieden. Wenn du gebetet hast und bei Gott durchgekommen bist, also so einen Frieden, so einen Frieden. So einen Frieden, da kann alles zusammenbrechen, da kann alles kommen, was da will. Und dann hast du so eine Freudigkeit, nur nicht nur Frieden, sondern auch eine Freudigkeit. Dann bekommst du Begeisterung und sagst, und jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Dann, wenn du gebetet hast und durchgekommen bist bei Gott, dann hast du plötzlich auch eine Vision, eine Schau von der Sache. Da weißt du genau, was da kommt nacheinander. Da brauchst du nicht mehr viel tüfteln und raten und rätseln. Wenn du durchgebetet hast und bei Gott durchgekommen bist, dann hast du Durchhaltevermögen. Dann stehst du da, egal wenn jetzt Schwierigkeiten kommen, du weißt, es ist vom Herrn gewesen und weil der Herr gegeben hat, wird auch der Herr helfen und versorgen bis zum Schluss. Da das Wollen gegeben, schenkt auch das Vollbringen. Dann hast du Stehvermögen, dann können sie schwätzen, dann können sie machen, was sie wollen. Ich weiß, an was ich glaube, an wem ich glaube, auch wenn die ganze Welt voller Teufel wäre. Du hast das Rhema-Wort. Wenn du gebetet hast, also von Gott plötzlich das Rhema-Wort, und das hast du, das ist für dich. Beten ist eine persönliche Sache, hat nichts mit anderen Leuten zu tun. Das ist was ganz Persönliches. Der Beter darf Gott alles sagen, was ihn bewegt, und übergibt Gott dann die Verantwortung, die Resultate, die Ergebnisse, wie es jetzt weitergeht. Und Gott übernimmt diese Verantwortung. Und das ist der Moment, wo Gott die Verantwortung übernimmt. Ist es, dein Gebet ist schon erhört. Wie? Brauche ich, muss ich nicht wissen. Interessiert mich auch gar nicht. Aber es wird kommen, was er gesagt hat. Dann betest du und du bekommst Offenbarungen, Gewissheiten, Überzeugungen. Du hast Gott gesehen und du weißt, es wird gut werden. Die Sache wird gut werden. Auch wenn sie noch so lange dauert und noch so schwierig ist. Beten. Das Gebet ist eine Kraft. Beim Beten, du musst vor Gott persönlich erscheinen. Das nächste. Persönlich. Du musst persönlich auf die Toilette gehen, wenn du musst. Wenn du Not hast, musst du persönlich zu Gott gehen. Persönlich. Da kannst du nicht vorschicken. Priester, geh du mal hin. Vater, geh du mal hin. Pastor, geh du mal hin. Bruder, geh du mal hin. Du musst persönlich kommen. Du musst persönlich kommen. Gott will dich persönlich haben. Er will sehen, dich persönlich, gibt es dich überhaupt? Oder bist du so nur eine Nummer? Verstehst du, existierst du? Oder verstehst du, Gott will dich persönlich sehen. Wenn du betest, musst du vor Gott persönlich erscheinen. Du persönlich, ganz persönlich. Und das Gebet ist etwas Persönliches. Audienz mit Gott. Bitte kommen Sie rein, der Nächste bitte. Verstehst du, das persönlich. Wenn du vom Arzt was haben willst, du musst persönlich hingehen. Der muss dich untersuchen. So, Jesaja 55, Vers 6. Jetzt lassen wir ein bisschen weitergehen ins Wort Gottes. Suche den Herrn. Jesaja 55, Vers 6. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Und du musst genau den Moment abpassen, jetzt ist Gott da. Gott ist nicht immer da. Solange er zu finden ist, solange er günstig ist. Es gibt Zeiten der Erweckung, der Segnung, der Heilung und was weiß ich. Und dann ist die Zeit vorbei. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Viele Leute, die sagen, ja, ich kann jederzeit zu Gott gehen. Nein, Gott hört nicht jederzeit. Nicht jederzeit ist seine Stunde. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, hat Jesus öfters gesagt. Und er hat gewartet, bis die Zeit erfüllt ward. Erweckungszeiten sind nicht immer Erweckungszeiten. Es gibt Erweckungszeiten, da bekehren sich die Leute, da musst du gar nichts machen. Die gehen auf die Knie und schreien um Gnade und Vergebung der Sünden. Und dann kannst du Monate, Jahre, Jahrzehnte lang den Mund der Franzis sprechen, passiert gar nichts. Solange er zu finden ist, Gott suchen, solange die Zeit günstig ist, solange es möglich ist, solange er nah ist, solange er gegenwärtig ist, solange der Heilige Geist noch da ist, in der Trübsalzeit wird der Heilige Geist nicht mehr auf dieser Erde sein, dann wirst du gar nicht mehr Hilfe erfahren und erleben können. Gott will mit uns sprechen, solange die Freiheit da ist. Geschwister, es kann über Nacht Revolution kommen, über Nacht kann Krieg kommen und wir sind ganz nah vor dem Krieg, Leute. Schaut euch den Krim an, schaut euch, was in Russland passiert, in der Ukraine passiert. Das ist Spiel mit dem Feuer, was die Mächte machen. Und es kann ganz plötzlich ganz was anderes sein und plötzlich stimmt nichts mehr bei uns. Und weh, wenn du das nicht gelernt hast, wenn du verpennt hast, die Stunde Gottes, die Gelegenheit, die Gott uns gegeben hat, in Freiheit zu lernen, sich Gott zu nähern, Gott zu suchen, solange es angenehme Zeit war. Es kommt der Tag, wo es schwierig wird. Und je älter du wirst, desto schwieriger wird es. Desto weniger kannst du dich konzentrieren. Und desto weniger bist du flexibel und beweglich. Und vieles kannst du dann nicht mehr. Wenn du älter bist, da kann man einen Baum nicht mehr verpflanzen. Deshalb solltest du die angenehme Zeit nützen, solange es günstig ist. Dann geht's weiter hier, Jesaja 55. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Also solange man sich bekehren will, solange du Appetit hast, man soll essen, solange man Appetit hat und Hunger hat. Ja, und so weiter. Und so wird der Herr sich erbarmen und zu seinem Gott werden und er wird Vergebung bekommen. Hier, dann meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Eure Zeit ist immer, sagt Jesus, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die göttliche Timing bekommen. die göttliche Zeit. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern befeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie Samen gibt und zu säen und Brot zu essen, so soll mein Wort sein, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir kommen, zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird es gelingen, wozu ich sende. Also, du solltest die Zeit auskaufen, solange das Wort Gottes noch läuft, solange das Wort Gottes noch auf Sendung ist, solange Gott noch auf Sendung ist. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken, sagt der Herr hier, mit Jauchzen alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Gott will persönlich uns bedienen. Gott will uns persönlich begegnen. Diese persönliche Entscheidung, persönliche Hingabe, das ist das Persönliche. Gott will ein persönlicher Gott für jeden Einzelnen von uns sein, dass du deinen persönlichen Gott hast, da wo du stehst, in welcher Situation du dich auch befindest. Deine persönlichen Gebete. Und deine persönlichen Gebete weißt nur du, was dich bewegt, wirklich dich bewegt. Was in deinem Herzen los ist. Was für Kummer du hast. Und was dir noch fehlt. Deshalb, die Gemeinschaft mit Gott ist eine ganz persönliche Sache. Das kann niemand dir abnehmen. Um jetzt wieder zurück zum Beten. Gott ist an dein Privatleben interessiert. Und Gebet ist etwas ganz Privates. Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Das geht niemand was an. Dass du mit Leuten beredest und ausplauderst. Weißt du, wenn du anderen Leuten erzählst, was deine Not ist, dann ist deine Not schon bekannt. Dann musst du Gott nicht mehr bekennen. Verstehst du, ist ja bekannt, das weiß ja jeder. Hinz und Gunz und Müller und Meier. Es ist etwas ganz Privates, das Gebet. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das Gebet zu einer persönlichen, privaten Sache machen. Denn der Feind versucht immer wieder, Keile reinzuschießen. Ich werde nie vergessen, als junger Christ, ich war jung, hatte mein eigenes Zimmer. Und wir hatten so eine Metalllampe, so einen Metallschirm. Und ich betete in meinem Zimmer. Oh, lieber Heiland, der Tag ist so schön, ich freue mich auf dich, über dich und über alles, was so passiert. Und da ist plötzlich eine dumme Fliege, kommt rein. Und diese dumme Fliege fliegt da um die Lampe und, naja, gut. Oh Herr, ich liebe dich, ich preise dich. Und wieder, denke, das gibt's doch nicht. Die dumme Fliege hat mich gestört beim Beten. Ich habe noch nie von einer Fliege, bin noch nie von einer Fliege gestört worden. Aber hier in diesem Fall, immer wieder, immer wenn ich so richtig nahe bei Gott war und fühlte die Gegenwart Gottes, die war wie vom Teufel. Wieder irgendwo angeschlagen und wieder gescheppert. Und dann habe die Fliege gejagt, statt zu beten. Verstehst? So geht es dann. So geht es. So versucht der Teufel durch Kleinigkeiten abzulenken. Stör deine Beziehung zu Gott, damit du dich nicht auf Gott konzentrierst. Da klingelt das Telefon. Oder passiert dies und passiert jenes. Du sollst ja keine Verbindung mit oben bekommen. Und wenn du schon welche hast, dann wird sie versucht immer wieder, weißt du, hast du noch nicht gemerkt in deinem Telefon, wenn du telefonierst, da knarrt es immer, als wenn jemand mithören würde. Oder jemand, früher in der DDR-Zeit noch, da hört man auch mal gehört, da ist jemand drin in der Leitung. Und der Teufel versucht, in deine Leitung, in dein Gebetsleben hineinzufunken. Und er versucht, dich aufzuhalten. Und er hört mit, was du betest. Der Feind hört mit. Ob das glaubst du oder nicht, der Feind hört mit. Und unser Feind ist der Teufel. Der hört mit, was du betest. Deshalb, mein nächster Tipp ist, bete in Sprachen. Da versteht er nicht. Kann er nicht analysieren. Die Amerikaner können es nicht abhören und die können damit nichts mehr anfangen, wenn du in Sprachen betest. Ja? Und deine Gebete werden nicht verhindert. Deine Gebete werden schneller erhört, wenn du in Sprachen betest. Und weißt du, was das bedeutet? Du nimmst dich zurück, du nimmst dich nicht wichtig. Weißt du, wenn du in Sprachen betest, dann du weißt nicht, was du betest. Und brauchst auch nicht wissen, was du betest. Aber der Geist Gottes weiß, was du betest und was du zu Gott zu sagen hast. So. Und Und dann musst du auch Dinge von dir gehen lassen, dich lösen von Sachen, wenn du betest. Und Gott zeigt dir, Gott sagt, lass das los. Denn während du betest, du wirst geheiligt, geheiligt werde dein Name, kommt die Bitte hier aus dem Vater unser. Da wirst du plötzlich isoliert von allem Möglichen und nur auf die Seite Gottes genommen. Da muss es manchmal passieren, dass du Leute laufen lässt. Das ist nicht böse und nicht irgendwie gemein, nein. Jesus hat den Judas laufen lassen, den reichen Jüngling laufen lassen. Ach so, unser einer wäre dem nachgelaufen, wir brauchen dein Geld, komm. Nein, der hat gesagt, geh, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Nicht mir, ich will dein Geld nicht, gib's den Armen. Verstehst du, Jesus ist dem reichen Jüngling nicht nachgelaufen. Er ist den Pharisäern nicht nachgelaufen. Wenn du betest, du musst nicht den Leuten nachlaufen. Es gibt Dinge, du musst mal weg von diesem Alltagstrott. Das Gebet ist, du lässt alles zurück, das Gemeine oder das Allgemeine, das Weltliche, das Sichtbare. Du lässt alles zurück, die Menschen, guten und schlechten Menschen, wie auch immer. Und dann, du konzentrierst dich auf Gott, mein Erlöser, mein Heiland. Und das alles passiert aus freien Stücken. Und dann musst du dich durchringen, dass du aus freien Stücken Gott anbetest. Aus freien Stücken mit Gott redest. Und das ist Liebe. Gott wartet auf deine Liebe. Und je mehr Liebe von dir bekommt, desto mehr Liebe bekommst du zurück. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Zeichen hören auf, Wunder hören auf. All diese ganzen Gaben hören auf, Zungensprache hört auf. Aber eines hört nicht auf, das ist die Liebe. Die Liebe zu Gott. Das ist Nummer eins. Nicht Liebe zu allen Menschen. Nein, was nützt dir die ganze Liebe zu allen Menschen, wenn die Liebe zu Gott nicht da ist? Und das ist Vorrang. Und Gott will, dass du freiwillig im Dienst, freiwillig ihn liebst. Hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieber als alle miteinander? Weißt du, was das heißt? Mehr als alle anderen. Und deshalb, als Petrus gekreuzigt wurde und der Herr ihm dort in Rom begegnete und ihn fragt, wo gehst du? Dann ließ er sich mit dem Haupt nach unten kreuzigen und sagte, ich möchte nicht so sterben wie mein Heiland. Ist vielleicht eine Legende, aber da steckt vielleicht was drin, was Wahres drin. Du solltest aus freien Stücken ihm dienen, aus Liebe, aus Begeisterung, aus Hingabe. Ich bin entschieden, Gott zu lieben, zu preisen. Der Teufel vergewaltigt die Menschen. Ihn interessiert nicht deine Meinung, aber zu Gott, du kannst deine Meinung sagen, dein Herz ausschütten, du kannst mit ihm reden. Der Beter äußert seine Gefühle vor Gott. Herr, ich liebe dich. Deshalb mein Gebetsanliegen ist, was ich heute von dieser Andacht weitergeben möchte. Bitte Gott, dass er dir hilft, ihn zu lieben. Dass der Heilige Geist dir Gnade schenkt. Wie soll ich dich lieben? So wir singen ein Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Aber lass uns mal fragen, wie soll ich dich lieben, Herr Jesus? Bete zu Gott. Einfach. Auch wenn nichts passiert. Und ich will dir noch etwas sagen, was Gott mich gelehrt hat und was ich tue und was ich praktiziere. Bete zu Gott, auch wenn alles nutzlos erscheint. Wenn alles für die Katz ist. Alles vergeblich ist. Bete weiter. Stör dich nicht. Der Teufel sagt, das ist unnötig. Das bringt nichts. Darauf kannst du verzichten. Bete weiter, auch wenn alles nutzlos ist, wenn nichts passiert. Einfach weiter beten. Und wenn vielleicht genau das Gegenteil passiert, weiter beten. Der Teufel will dich nur entmutigen. Und das ist die Phase, die er erreichen möchte, dass du sagst, ja, du hast recht. Oder ihr habt recht. Weitermachen. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, was mir groß geworden ist. Jesus sagte, wenn du Glauben hättest, in Matthäus 17, wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, könntest du dem Berg sprechen. Nicht nur flüstern, sprechen. In Autorität befehlen. Heb dich weg und versink ins Meer. Hast du schon mal Berge bewegt? Du solltest anfangen, Berge zu bewegen in deiner Umgebung. Du hast genug Berge, nicht nur Maulwurfhügel. Richtige Berge. Mount Everest. Nicht nur einen Berg, sondern ganze Gebirgszüge. Und Gebirgsketten. Verstehst du, hast genug Berge da? Was sind Berge in der Bibel? Berge in der Bibel ist nur ein Pseudonym für Probleme. Ein Deckname oder Codename für allerlei Schwierigkeiten, Krisen und kritische Situationen, das sind Berge. Du sollst zu deinem Problem sprechen. Heb dich weg. Aber du musst erst mal Beziehung mit Gott haben, dann hast du Autorität. Sonst schnatterst du nur. Du solltest die Autorität zuerst von Gott haben, dass du hinstellen kannst, wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn. Dann wirst du sagen können, mit kleinster Kraft, mit dem Senfkorn glauben, die größte, optimalste Wirkung. Aber die Beziehung muss stimmen. Deshalb ist es so wichtig, A und O, die Beziehung. Berge, diese Probleme sind nur Verwerfungen in der Landschaft. Normalerweise, Berge sind nicht natürlich. Und wenn du im Glauben in Gott stehst, in Jesus stehst, im Heiligen Geist stehst, wirst du die Dinge verändern in deiner Umgebung, plattwalzen, diese Berge schleifen, abtragen. Und guck mal, wie sind Landschaften verändert worden durch das Wasser? Das Wasser hat die Welt gestaltet, die Natur gestaltet. Einfach immer wieder ein Tropfen, steter Tropfen höhlt den Stein aus. Ein steter Tropfen, immer wieder. Das ist anhaltendes Gebet. Immer wieder, immer wieder. Und da verändert sich deine Landschaft. Ein Tropfen. Das ernstliche Gebet vermag viel. Wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht resignieren, immer weitermachen, auch wenn es nichts nützt. Und wenn es diesmal nicht klappt. Weißt du, wir müssen uns in der Situation bewähren. Gott will sehen, hältst du aus? Hast du Geduld? Und unser ganzes Leben hängt von unserer Geduld ab. Wenn du keine Geduld hast, egal ob Musikinstrument ist oder irgendeine Gabe, eine Fähigkeit, ein Talent, wenn du keine Geduld hast, üben, 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 wirst du schlapp machen, aufgeben und weglaufen. Geduld ist eine Kraft, eine Gebetskraft sogar, oder eine Kraft fürs Gebet, fürs erhörliche Gebet, brauchst du sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld. Geduld ist eine Geisteshaltung. Ich habe mich entschieden dafür zu beten, Gott zu vertrauen. Auf Gedeih und Verderb, ich gebe es nicht nach und ich mache weiter. Ich gebe nicht auf. Das ist Geduld. Mach weiter. Bis zum Schluss, ich halte durch. Egal, auch wenn ich nicht sehe, wenn ich nicht erlebe. Du sollst eines wissen, wir werden unsere Knie nicht beugen vor dir, Nebukadnezar, diese drei Jungs. Wir werden nicht beugen. Wenn Gott uns nicht bewahrt, das ist auch egal, das ist sein Problem. Aber wir werden, so viel es an uns liegt, wir werden uns nicht ergeben. Wir werden nicht diesen Götzen anbeten. Das ist, dein Name werde geheiligt. So lange dranbleiben, bis der Lohn da ist, bis der Sieg da ist, bis die Verheißung erfüllt wird. Deine Geduld, deine Ausdauer. Und ich sag dir, was das passiert. Was du damit bewirkst mit deiner Geduld. Du machst den Feind schlapp und müde und träg. Der kapituliert, dem geht das Pulver aus. Der verschießt, der hat dann plötzlich keine Munition mehr. Wenn du wartest und Gott vertraust und sagst, ich glaube dennoch und ich weiß, es wird alles recht werden. Das Geheimnis für die ganzen Weltmeister und Olympiasieger und jetzt ganz besonders für diese Paralympiker, verstehst du, ich staune mit, verstehst du, die haben keine Beine, aber die gewinnen Goldmedaillen. Da sollen sich unser einer schämen. Verstehst du, die gewinnen. Aber was das Geheimnis ist, sogar ein Mädel hat jetzt aus Süddeutschland irgendwo 4 Goldmedaillen gewonnen. Trainieren, 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 trainieren und Geduld haben. Und weitermachen. Und genau das ist Beten. Weitermachen. Ausdauer, Geduld, das ist die Kraft. Denk dran, die Welt macht es vor. Viele Menschen machen das vor. Und die sind nicht mal Christen. Oder ich weiß nicht mal, was sie sind. Ist mir vollkommen egal. Aber auf jeden Fall, die machen uns was vor, wie man im Glauben wandeln sollte und agieren sollte. Das Überwinden bedarf mehr als nur ein paar Schläge. Mit der Keule ein bisschen durch die Gegend zu wedeln. Nein. Das braucht mehr. Sprüche 16, Vers 32. Und da möchte ich den Betern Mut machen. Geschwister, wir müssen anhalten im Gebet, durchhalten im Gebet, weitermachen im Gebet. An unserer Sache, das, was mir wichtig geworden ist, einfach beten und Gott vertrauen, es wird schon recht werden. Irgendwie. Wie? Das interessiert mich gar nicht. Aber es wird richtig. Sprüche 16, 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Du kannst ein Protz sein, aber wenn du keine Geduld hast, bist du ein Waschlappen. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt, wer sich selbst beherrscht. Gebet und Geduld. Diese Kombination, das ist wirkungsvoll, kraftvoll. Wenn du in der Übereinstimmung mit Gott bist und im Gebet und mit Gott redest in Übereinstimmung, dann kannst du bitten, was du willst. Das heißt es ja. Wo zwei oder drei eins werden, oder wer in mir bleibt und ich in ihm und mein Wort in ihnen, dann können sie bitten, was sie wollen. Wahnsinn. Dann können sie bitten, was sie wollen. Und es wird ihnen gegeben. Nicht sofort vielleicht, aber es wird ihnen gegeben. Wenn du im Willen Gottes betest, die Voraussetzungen Gottes erfüllst, demütig bleibst, auf dem Teppich. Die meisten bleiben ja nicht auf dem Teppich, das ist das Problem. Die sind auf irgendwelcher Religion, sind so super geistlich. Verstehst? Ein echter Beter, der schwebt nicht auf der Wolke Nummer 7. Ein echter Beter geht auf die Knie, rutscht auf die Erde, liegt auf dem Bauch. Verstehst du, er ist nicht da und flattert da irgendwo hoch oben. Der ist unten. Weißt du, was das bedeutet, wenn man auf die Knie geht? Man ist nahe der Erde. Von Erde bist du, Erde sollst du werden. Verstehst du, man verbindet sich mit der Erde, mit der Natur, mit alles Mögliche. Herr, ich brauche dich, ich suche dich. Und Jesus ging ein paar Steinwurf weiter und betete allein und rang mit seinem Vater. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das, guck mal, Jesus ist nicht beim ersten Gebet erhört worden. Das sollte ihm zum Denken nachgeben. Manche Leute denken, der Sohn Gottes wird sofort vom Vater erhört. Nein, der hat nochmals gebeten, hat Wasser und Blut geschwitzt. So, verstehst du, das ist Beten, Wasser und Blut schwitzen. Dein Gebet wird erst erhört, wenn du auch Wasser und Blut geschwitzt hast. Weißt du, was es bedeutet, Wasser und Blut schwitzen? Kurz vor dem Herzinfarkt zu sein. Was weiß ich? Aus den Poren kommt Blut. Herr, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann das dritte Mal und sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Und der Teufel kommt und sagt, stirb. Hier im Garten, das sind schöne Olivenbäume, kann schön beerdigt werden. Stirb. Nein, er wusste, das Kreuz ist mir bestimmt. Und Jesus hat nicht abgelassen, sich auf das Kreuz zu konzentrieren. Nein, sagt er, ich will den Willen Gottes tun, ich will ans Kreuz, nicht hier unter den Olivenbäumen. Und dann kam der Engel und stärkte ihn. Aber der musste dreimal beten. Leute, denkt drüber nach. Kraftvolles Gebet. Herr, lehre uns beten. Er zeigt uns, dreimal beten. Wasser und Blut schwitzen. Bis du deine Berge verscheuchst, die Verwerfungen einebnest und die Veränderung erlebst. Dein Verhältnis, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit, nicht um mich. Vergiss es, ich bin tot und nach mir die Sintflut. Aber dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wunder passieren und Wunder werden passieren. Der Engel wird kommen und stärken, wenn Gott sein Okay gibt zu dir, zu deinem Leben. Wenn er das grüne Licht in deinem Leben gibt, sagst du, jetzt kannst gehen. Jetzt ist die Genehmigung da. Jetzt kannst bauen. Jetzt kannst weiterarbeiten. Jetzt kannst weitermachen. Wenn du von Gott was haben willst, musst du Gott zuerst mal sehr gut kennen. Sehr gut kennen, eine gute Beziehung zu ihm haben. Deshalb fang an, Gutes über Gott zu reden, nicht über dich und die anderen. Es reicht schon, wenn du so viel Schlechtes schon über mich und jemand anders noch gesprochen hast. Verstehst? Weißt aber, fang an, über Gott Gutes zu reden. Preise Gott. Preise Gott. Rede Gutes über Gott. Vater, oh, wie schön hast du die Blumen gemacht, wie schön hast du die Menschen gemacht, wie schön hast du die Tiere gemacht. Fang an, über Gott zu staunen. Du musst nur die Augen aufmachen und in den Wald gehen, jetzt im Frühling, und die Vögel hören, wie sie zwitschern und singen. Mach dein Fenster mal auf und verdunkle nicht alles. Dann kriegst du Depressionen. Mach alles Fenster auf und höre, oh, die Nachtigall, Herr, preis Gott. Oder das Rauschen großer Wasser. Das Donnern und Blitzen, das ist mein Gott. Fang an, Gott zu preisen. Nicht die Krankheit, nicht die Kümmernisse. Fang an, Gott zu preisen. Fang an, Gott zu danken für das, was du bereits empfangen hast. Nicht das, was du noch nicht empfangen hast. Du musst das Essen zuerst mal gegessen haben. Und dann kannst du Dankeschön sagen. Und dann Gott danken für all das Gute, das er dir gegeben hat. Erst wenn du das genossen hast und getrunken hast und sagst, oh Herr, das war so gut, so nett, so lieb, so freundlich. Einfach danke, nachdem du gegessen hast. Und du hast Grund zum Danken, was du schon verarbeitet hast. Du kannst Gott für deine Kinder danken, du kannst Gott für deinen Partner danken oder Partnerin, du kannst Gott danken für deine Arbeitsstelle, du kannst Gott danken für die Gesundheit, die du bis jetzt gehabt hast. Da wirst du noch die paar Jahre auch noch durchstehen. Ohne der Gesundheit. Verstehst du? Danke Gott für die Jugend, die du erlebt hast, die Kindheit. Danke Gott. Fang an, für das zu danken, was du empfangen hast, was du genossen hast bereits und satt geworden bist. Oh Gott, auch das durfte ich alles erleben. Das durfte ich alles erleben. Dann bezahle Gott dein Gelübde. Das nächste noch, was mir groß geworden ist. Du hast Gott Versprechen abgegeben. Herr, wenn du mir hilfst, wenn du mich heilst, wenn du mir zur Seite stehst, wenn du mich durchträgst, wenn du mich versorgst, wenn du mir einen Mann schenkst und eine Frau schenkst und wenn du mir mal Kinder gibst, verstehst? Und das hat er dir gegeben. Und jetzt, wo ist dein Gelübde, was du ihm versprochen hast? Wenn ich in der Freiheit mal bin, löse deine Versprechen ein. Du willst, dass Gott sein Wort einlöst, löse du auch dein Wort bitte ein. So du mir, so ich dir. Das gilt auch für Gott. Löse dein Wort ein. Oder mach keine Gelübde. Verstehst du? Oder versprich nichts. Besser, du versprichst nichts. Weißt du, Gott will dein Gelübde, dass du es bezahlst. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Herr, wenn du mich segnest, werde ich den Zehnten geben. Aber wo ist dein Zehnter? Oder sonst andere Dinge. Weißt du, und Gott hat dich gesegnet. Und wo ist jetzt dein Dankeschön? Gott hat dir geholfen. Wo ist dein Dankeschön? Zwei Brüder bringen ein Opfer, Abel und Kain. Einem wird es angenommen, sein Opfer, und das andere nicht. Was war der Unterschied von dem einen und von dem anderen? Beide Brüder, beide kommen von derselben Familie, beide kommen von Adam und Eva, beide sind Nachkommen der ersten Menschen. Und die beiden bringen ein Opfer, und dem einen sein Opfer wird angenommen und dem anderen nicht. Abel hat ein Blutopfer gebracht. Und der Kain hat nur seine Früchte gesammelt, so Lob- und Dankaltar gebaut. Da muss der liebe Gott zufrieden sein. Aber Abel hat sein schönes, liebes, weißes Lämmchen Gott geopfert. Und das Blut Abels spricht immer noch, weil es ein Blutsopfer war. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deshalb, denk drüber nach. Wenn du Gott ein Opfer bringst, es muss vom Herzen kommen, es muss aus Liebe kommen, es muss ja mit Hingabe geschehen, totale Hingabe. Diese Motive müssen stimmen, auch beim Beten. Ja, der liebe Gott, Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie, die können das alles mitnehmen. Das Kloster. Nee, das Beste, den besten Mantel, die beste Jacke, die würde ich nochmals anziehen. Verstehst du, aber die gebe ich jetzt den Armen. Die brauchen es vielleicht nötiger wie ich. Ihr habt 2, 3, 4, 5. Die Motive müssen stimmen. Oder nur so zeigen, ja, guck mal, ich gebe. Ich bin ein Geber. Warum gibst du? Wenn du gibst, du sollst die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Steht in der Bibel. Du sollst nicht gleich hinausbusauen, ich habe dem schon so viel Geld gegeben. Wir sollten nicht etwas tun, um etwas zu bekommen. Im Neuen Testament, wir leben aus Gnade. Im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Deshalb sind so viele ohne Zähne rumgelaufen damals. Versteht? Aber hier im Neuen Testament, da heißt es, ihr werdet ernten, was ihr nicht gesät habt. Ihr werdet Städte bewohnen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet ernten, wo ihr gar nicht gearbeitet habt. Fang an, in ganz anderer Dimension zu leben. Nicht nur, ich muss sehen. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und zwar richtig. Bring Lobpreisopfer, was das auch immer heißt. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Beim Beten sollten wir nicht so viel reden. Wir sollen Gott sagen, was es bewegt, und dann einfach still sein vor Gott. Wir sollen weniger reden und zuhören, was hat Gott mir zu sagen. Weißt du, die meisten Gebete sind nur Monolog. Lieber Gott, Herr, Allmächtiger, und wir sollen aufhören, so viel zu reden im Gebet. Wir sollten auch hören, was er uns zu sagen hat. Mehr sogar auf Gott zu hören, dann wird auch mehr passieren. Gott suchen heißt ihm zuhören. Das ist ein Akt, das ist ein Lebensstil. Ich höre zu. Herr, ich habe geredet und jetzt höre ich zu. Was für Inspiration, was für eine Eingebung, was für einen Input bekomme ich? Gott suchen. Was heißt das eigentlich? Das ist Beten. Beten ist Gott suchen. Wo ist du? Gott suchen. Hast du schon mal Gott gesucht? Gott wirst du nicht oben finden. Gott findest du unten auf der Erde. Unter der Erde sogar womöglich. Wo ist Gott? Weißt du, wir müssen uns beugen, demütigen, wenn wir Gott suchen wollen. Wir müssen auf die Knie gehen. Verstehst du? Protestanten beten im Stehens. Die sind zu stolz, sich hinzuknien. Katholiken haben da keine großen Probleme. Die knien sowieso schon die ganze Zeit. Verstehst? Die knien und die haben da keine Probleme. Aber die Protestanten, bis du die auf die Knie mal kriegst. Uiuiuiui. Gott suchen heißt ein Leben zur Ehre Gottes. Weißt du, ein Leben zur Ehre Gottes leben, nicht mich, nicht ich, nicht mir, nicht uns, dich, Herr. Das ist Leben zur Ehre Gottes. Auch nicht andere, die da drüben oder der da drüben. Nein, dich, Herr, sucht mich. Gott sagt, sucht mich, sucht nicht die Gemeinde, sucht nicht die Christen, sucht nicht die Brüder und die Schwestern, sucht nicht die Pastoren, sucht nicht die Evangelisten, sucht nicht die Heiler, sucht mich, sagt er. Dann werdet ihr gesund werden, dann werdet ihr frei werden, dann werdet ihr glücklich werden, dann werdet ihr reich sein, dann werdet ihr alles haben, was ihr braucht. Sucht mich. Das ist anhaltende Gebet, das uns heiligt, veredelt und verfeinert, das einen Prozess in unserem Leben auslöst. Weißt du, wo Gott plötzlich sich um uns kümmert und sagt, Kind, du hast mich so lieb, was kann ich für dich tun? Ich möchte dir vergelten. Das anhaltende Gebet ist ein permanentes Bleiben in Jesus und das ist die Sehnsucht. Oh Gott, ich liebe dich. Morgens, wenn ich aufstehe, ich denke an dich. Abends, wenn ich mich zu Bett lege, rede ich noch von dir. Johannes 15, Vers 7, bleibt in mir und ich in euch. Diese Worte da von Jesus, von diesem Weinstock und der Rebe. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bittet und es wird euch gegeben, wenn ihr in mir bleibt. Das Problem ist bleiben in Jesus. Und zwar von morgens früh bis abends spät bleiben bei ihm. Beim Beten sind die Ergebnisse wichtig. Was kommt dabei raus, wenn ich bete? Nur noch schöne Stunden da gehabt, selige Stunden im Gebet. Ja, aber da habe ich nichts davon. Es muss was rauskommen. Auch wenn ich lange bete, so lange dranbleibe, bis du mich segnest, bis du mich berührst, bis du mir die Augen öffnest, bis du mir hilfst. Und bis der Ananias kommt und mir die Hände auflegt. Weißt du, du betest Gott um Hilfe. Und Gott sagt, ich will dir helfen, aber ich habe einen Ananias beauftragt. Der soll dir die Hände auflegen. Und jetzt muss der überredet werden, dass er Gott gehorcht. Was glaubst denn du, wie viel Arbeit der liebe Gott hat, wenn er dir helfen soll? Ananias, geh doch, beeil dich. Der Mann ist blind schon 3 Tage. Der isst nichts mehr und trinkt nicht mehr, der wird bald sterben. Der hält nicht aus. Gebetserhörungen, das ist die Frucht unseres Glaubens. Wenn du Früchte sehen willst, schau deine Gebetserhörungen. Wo hat Gott dir dein Gebet erhört? Auf welche Art und Weise, wie auch immer? Ja, aber das sehe ich nicht so. Egal wie du das siehst, Gott muss dir die Augen öffnen, auch für die Gebetserhörungen. Sonst wirst du dich nicht erkennen. Sonst wirst du denken, das haben Menschen gemacht. Oder sonst irgendwie. Weißt du, auch für die Gebetserhörung muss Gott uns die Augen öffnen. Mei, wir haben nicht nur manchmal einen stummen Geist, sondern auch einen blinden Geist und einen tauben Geist. Der Beter, der sieht, Gott hat hier seine Hand im Spiel gehabt. Wunder. Nein, du hast Tabletten genommen und die Tabletten haben dir geholfen. Du kannst, aber Gott hat dir geholfen. Glaub mir das, auch wenn es Tabletten gewesen sind. In aller Liebe. Auch wenn es Tabletten gewesen sind. Denn die Tabletten mussten zuerst gemixt werden, gedörrt werden, getrocknet werden, und eingepackt werden und die verkauft werden. Und der Arzt musste diese Dosierung die verschreiben. Das ist alles, eine so kleine Tablette ist manchmal so viel Stoff drin, dass du in die Luft gehst. Aber das musst du zuerst mal herausfinden. Und Weisheit und Wissen ist von Gott ein Geschenk. Und Gott hat Menschen diese Dinge gegeben. Ja, ich erwarte ein Wunder von Gott. Freilich. Gott arbeitet mit der linken Hand und mit der rechten Hand. Manchmal legt er die Hände auf, passiert ein Wunder, und manchmal kriegst du einen Patsch auf den Hintern. Und sagst so, jetzt spring. Der Beter lebt aus der Gnade Gottes, so wie es Paulus. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade Gottes trägt mich und Gott wird mich durchtragen. Und vielleicht musst du noch etwas kapieren, wenn du die Gnade Gottes erleben wirst. Gott erlaubt, dass du menschlich zusammenbrichst. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber manche sind da irgendwie auf Wolke Nummer 9, 7 schon zu spät, aber die heben da ab. Weißt du, sie reagieren falsch. Weißt du, Gott erlaubt, dass du auch schwere Dinge tragen musst. Und manchmal fragst du dich, mein Gott, was mutest du mir zu? Was muss ich noch alles erdulden? Wie viele Schicksalsschläge? Wie viele Stürme muss ich noch aushalten? Ich hänge schon mit einer Wurzel, schon bin bald im Abgrund. Wie viele Herausforderungen muss ich noch auf mir nehmen, was muss ich noch alles machen, was muss ich noch alles auf dem Altar legen? Ich habe ja bald nichts mehr. Meine Niere, meine Galle, was soll ich noch geben? Was soll ich noch auf dem Altar legen? Ich habe schon alles geopfert, was ich opfern konnte. Und Gott, und du nimmst mich immer noch nicht an. Und Gott erlaubt, dass wir merken, ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir sind auf ihn geschmissen. Geworfen. Ich kann nicht anders. Ich muss einfach diesen harten Weg gehen. Bitte Gott, dass er dir zeigt, Herr, ich liebe dich dennoch. Auch wenn du mich totschlägst, ich liebe dich dennoch. Hart, was ich sage, aber das ist so. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wie du ihn lieben sollst. Weißt du, wenn du das bittest, du solltest nicht bitten, solange du noch nicht reif bist, noch nicht so weit bist. Ich überlasse es dem Heiligen Geist, dass er dir die Bitten erst dann in den Mund legt, wenn du so weit bist. Aber wenn du bittest, Herr, zeig mir, wie kann ich dich am besten lieben? Da wird er zeigen, und bring mir deinen Isaac oder die Isabella oder was weiß ich. Und opfere auf den Altar, auf dem Berg, dass ich dir zeigen werde. Nicht auf irgendeinem Berg, sondern auf dem Berg Moria, den ich erwähle. Wer den Heiligen Geist hat, der hat diese Liebe in sich. Der weiß, die Liebe zu Gott ist ausgegossen in seinem Herzen. Aber wie? Wir wollen ja beten. Wie kann die Liebe funktionieren? Ich sage dir noch was. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der Heilige Geist lehrt uns, Jesus zu lieben. Verstehst? Und bevor du ihn lieben kannst, so richtig lieben kannst und viel Vergebung haben kannst, musst du vielleicht manchmal ganz tief fallen in aller Liebe. Schwer zu verstehen. Und Gott erlaubt, dass wir straucheln, dass wir scheitern, dass wir zu kurz kommen, dass wir versagen, dass wir Misserfolge haben, dass wir auf die Nase fallen und dann liegen wir da und sagen, ich kann nicht mehr. Und genau das ist, wo Gott dann seine Liebe uns zeigt. Gott gibt uns nicht auf, ihr Lieben. Halleluja. Gott gibt keinen von uns auf. Vielleicht wir müssen manchmal schwere Wege gehen. Gott weiß, was besser ist für uns und hat einen besseren Weg für uns. So im Gebet, in der Zwiesprache mit Gott erfährst du, was die Wahrheit ist, die Realität. Und zwar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wer kein Gebetsleben führt, wird scheitern, wird nicht weiterkommen. Und erst durchs Gebet, wenn du dadurch gebetet hast und Gott verstanden hast, dich Gott ausgeliefert hast, die Liebe zum Herrn empfangen hast, Glaube und Hoffnung hört auf, aber jetzt ist nur noch die Liebe da. In dem Moment, wo das ist, beginnt Gott zu arbeiten. Wird Gott wirksam, erlebst du Gott und dir wird plötzlich zuteil werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann darfst du das Wort anwenden, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ganz schnell noch ein paar Gedanken aus der Bibel. Psalm 38, Vers 9. Dieser David wusste, wovon er sprach. Ich bin matt geworden. Das ist, wie einer die Gnade Gottes erlebt und wann er die Gnade Gottes erlebt. Ich bin matt geworden, ganz zerschlagen. Verstehst? Durch die Wäschemangel genommen. Ich bin ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Du erlebst die Wunder Gottes, wenn du so weit gekommen bist. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Sprech mal gar nicht mehr darüber. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist dahin, ich sehe nichts mehr. So ist der Heilige, dieser liebe David. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Diese Sehnsucht, Herr, ich lass dich nicht. Ich gehe diesen Weg, aber ich lass dich nicht. Das ist das innere Gebet. Weißt du, Seufzen ist das innere Gebet. Du seufzt innen drin. Das ist Beten ohne Unterlass. Die Seele ist ständig mit Gott beschäftigt. Herr, ich bin zermalmt. Ich bin zerschlagen, zerschunden. Und jetzt fange ich an, mit dir zu reden, einfach deine Liebe zu sagen. Herr, du liebst mich. Du verstehst mich. Du kümmerst dich um mich. Und dann, wenn du aufhörst zu sprechen, beginnt Gott zu handeln. Wenn du nicht mehr sprechen kannst und nicht mehr sprechen willst, beginnt Gott zu reden, beginnt Gott sich zu offenbaren. Wir können aufhören zu beten, aber wir sollten nie aufhören, die Sehnsucht zu haben. Herr, oh Gott, mein Gott, mein Gott. Wir können sprachlos werden, aber die Sehnsucht muss immer noch da sein. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir, allmächtiger Gott. Man sollte nicht nur beten, wenn was passiert ist, wenn ich etwas brauche, wenn es nicht mehr geht. Nein, ich sollte mit Gott ständig permanent verbunden werden, Tag und Nacht verbunden sein, so wie Josua. Ich denke an dich, rede von dir. Die Sehnsucht nach Gott ist eine höhere Stufe des Gebets. Die Sehnsucht nach Gott. Gebete verstummen, Werke hören auf, alles hört auf, aber die Liebe bleibt. Die Liebe zu Gott, die erste Liebe. Und deshalb nicht die ganzen Action. Die Urgemeinde hat es verloren in Ephesus. Ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Und was ist aus euch geworden? Ihr tut je länger, je mehr. Ihr betet, ihr singt, ihr missioniert, ihr baut Kirchen, ihr baut dies. Ihr macht so viel Zirkus. Aber was euch fehlt, liebe Leute, sagt der Herr, ist die erste Liebe. Diese Liebe zu Gott. Die erste Liebe. Wenn man richtig beten will, muss man zuerst mal die Augen schließen und die Ohren schließen. Verstehst du mich? Und das Herz soll sich öffnen. Augen, Ohren schließen und das Herz öffnen vor Gott. Also der Heilige Geist muss uns das Herz öffnen. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf, dass sie glauben konnte. Der Herr tat es. Nicht der Paulus und nicht des Bruder Silas. Der Herr tat das Herz auf. Der Herr muss uns das Herz auftun. Aber das kann passieren, wenn du die Hände streckst, Augen schließt, Mund hältst, Ohren schließt und vor Gott bist. Hier bin ich, Herr. Jetzt häng mich auf, wenn du willst. Nein, krass gesagt, verstehst du? Damit wir uns verstehen. Krass gesagt. In Markus Kapitel 1, Vers 29 bis 39 kannst du die Geschichte nachlesen. Ich lese nicht. Da heißt es, Jesus ging an einem einsamen Ort, um zu beten, wo er mit dem Vater sprechen konnte. An einem einsamen Ort hat er niemand mitnehmen können, auch nicht den Petrus und auch nicht die Brüder und die anderen, wo er sich von Menschen lösen konnte, sich von den Problemen lösen konnte, an einem einsamen Ort. Das Gebet ist dieser Weg zum einsamen Ort, irgendwo. Da darf keiner hin, kein Christ, kein Jude, kein Moslem. Ich muss was Schönes sagen. Mein Nachbar ist ein frommer Mohammedaner. Ich habe da gestern was ihm abgegeben. Und da denke ich, das gibt's doch nicht. Der liegt auf dem Boden. Ist da was passiert? Nein, es war seine Gebetszeit Richtung Mekka. Und er betet in der Werkstatt. Alles bleibt stehen. Und er betet. Wo sind wir Christen? Der betet und ich stand da, ich habe gewartet, bis er fertig ist mit seinem Gebet. Und dann auf dem Boden, der betet. Wo sind die Christen, die so wie die Moslems beten? Wie schimpfen die auf die Moslems? Und wie verdammen sie als Terroristen, verkaufen wir sie? Und hetzen Menschen gegen sie. Aber die machen uns das vor als Christen. Wie betet man? Auch wenn sie zum Allah beten. Auch wenn sie keine Ahnung haben von dem lebendigen Gott. Aber die tun das, was wir schon längst tun sollten. Gott auf unserem Angesicht zu suchen. Verstehst du? Auf unser Angesicht zu suchen. Der liegt da. Fast 5 Minuten bin ich da gestanden. Habe zugeguckt. Und dann habe ich gesagt, Gott segne dich. Dann hat die meine Sachen abgegeben, was ich ihm abgeben wollte. Gott segne dich. Dann hat er gesagt, komm, willst du nicht mit mir Kaffee trinken? Ich habe gesagt, nee, ich habe noch Termine. Aber ich wollte nur sagen, die Heiden machen uns was vor. Ich will das nicht als Heiden hinstellen. Aber ich will euch ermutigen. Denkt drüber nach. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht in Haus stoßen. Und denk an diese Geschichte mit dieser bittenden Witwe. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich habe aus Zeitgründen kann das nicht alles lesen. Aber diese Witwe, sie betet und sie bittet und sie bettelt, bis es passiert. Bis es kommt. Gebet ist, den Thron Gottes zu bestürmen. Aber nicht, indem du kommst, ich befehle dir. Nein, so wie dieser Mohammedaner. Wenn Gott etwas tut, dann tut er es nur für sich, damit er verherrlicht, sich manifestiert und sich offenbart zu seiner Ehre, damit er aus deinem Leben sich outen kann. Er tut nur deswegen, damit man sehen kann, das hat der Herr getan, das hat nicht der Doktor getan, das hat nicht der Heiler getan, das hat der Herr getan. Gebet. Zum Schluss noch eine Bibelstelle als Hausaufgabe, Apostelgeschichte 10, ist die Geschichte vom Cornelius. Da heißt es, Cornelius, er betete sehr viel und gab noch Almosen, er hat so unterstrichen, er war ein ganz gläubiger Mensch, obwohl es ein Römer war. Er betete sehr viel. Und weil er so viel betete, und ich sagte, er betete sehr viel, der hat sehr viel Geld gestiftet, der hat sehr viel gefastet und hat gebetet, der hat wirklich ein hingegebenes Leben geführt. Und dann kommt der Engel und sagt, Cornelius, schick, lass den Petrus holen, der soll dir die Wahrheit sagen. Du siehst also, der Herr hätte ihm auch die Wahrheit sagen können. Aber nein, der Petrus soll kommen und er soll den hinschicken, den Petrus zu holen. Und der Petrus muss gehorchen und gehen, obwohl er es nicht verstanden hat. Was soll denn das? Das sind ja Heiden. Aber der betete viel, heißt es. Wer viel zu Gott ruft, der wird auch von Gott gerufen. Von Gott gesegnet, wer viel zu Gott ruft. Wer viel Gemeinschaft mit Gott hat, mit dem hat auch Gott viel Gemeinschaft. Und der Engel schickt, sagt, schickt Boten und lass Petrus holen. Und dann kommt Petrus. Ich sage, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Aber ich habe die und die Vision gehabt und dann erzählte die Geschichte. Und was ist? Noch während der Predigt fällt der Heilige Geist und die werden gläubig alle miteinander. Da war alles schon vorbereitet, aber er hat viel gebetet. Hast du schon viel gebetet? So viel wie der Cornelius? Wie lang? Der hat schon eine ganze Weile mit Gott gerungen. Gott, ich will die Wahrheit kennenlernen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Was ist das Leben? Was ist die Wirklichkeit? Was ist die Fülle? Was ist die Gnade? Ich will die Wahrheit wissen, die Realität. Ich bin Römer. Und er betete viel. Dein Gebet ist erhört, Cornelius, kommt der Engel. Dein Gebet ist erhört. Und das ist der Moment, wo du schlafen gehen kannst. Wo du jetzt warten kannst, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Jetzt kannst du dich hinsetzen, jetzt kannst du warten. Er hat viel gebetet, dein Gebet ist erhört. Die Kraft des Gebetes. Und jetzt kannst du danken. Und jetzt kannst du Amen sagen. Und jetzt kannst du ein Fest veranstalten. Dein Gebet ist erhört. Als Petrus dann reinkommt und der Heilige Geist fällt, das ist sein Gebet erhört. Lass uns beten lernen. Ich habe nur versucht anzudeuten, was Beten ist. Es ist eine ganz harte Sache. Beten ist die härteste Arbeit auf dieser Welt, die es gibt. Singen ist schon kompliziert. Predigen ist schon schwer. Aber beten ist am schwersten. Erhörlich zu beten ist das Schwerste, was wir können. Verstehst du, wir können plappern wie die Heiden. Das kann man. Litaneien runterleiern. Das ist kein Kunststück. Ganze Psalmen auswendig aufsagen. Das ist kein Beten. Ganze Liederstrophen runterleiern. Was weiß ich, wie viele Strophen, alles auswendig kennen. Das ist kein Beten. Beten ist harte Arbeit. Ist Zerbruch. Ist auf die Knie gehen. Ist Gott suchen auf sein Angesicht. Weißt du, nicht da liegen und in die Sterne gucken, nein, auf den Boden gucken und die Erde lecken. Das ist Beten. Lasst uns aufstehen. Ich will euch nicht auf die Knie zwingen, aber ich will, lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lasst uns Gott suchen, jeder auf seine Art. Cornelius hat viele gebetet und der Engel kam zu ihm und sagte, dein Gebet ist erhört. Und wir sollten auch so weit kommen, dass auch wir Engelbesuch bekommen, dass plötzlich ein Engel zu uns kommt und sagt, dein Gebet ist erhört. Jetzt kannst du was anders machen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschickt hast und den Heiligen Geist. Und ich bitte dich heute ganz inbrünstig, lehre uns beten. Aber lehre uns auch, Heiliger Geist, Jesus zu lieben, den Vater zu lieben, die Gottheit zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Diese Liebe kannst du, Heiliger Geist, nur in uns wirken. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Aber Herr, es muss realisiert werden, die Liebe zu Gott. Und wenn die Liebe da ist, wenn die Liebe stark ist zu dir, wenn wir in Übereinstimmung mit dir sind, dann sind Wunder kein Problem mehr. Herr, wir brauchen Wunder. Die ganzen Berge müssen verschwinden in unserem Leben. Da sind so viele Berge, so viele Verwerfungen, so viele Verkrümmungen, so viele Verstümmelungen in unserem Leben, in unserer Umgebung, so viele Krisen und Katastrophen und Probleme. Herr, ich bitte dich, gib uns die Kraft des Glaubens und der Liebe zu dir, Herr Jesus. Ich danke dir. Und ich segne alle, die dein Wort hören und gehört haben. Danke, Jesus. Amen.